Zwischen 20 und 30 Millionen Deutsche leiden unter Bluthochdruck. Das entspricht etwa jedem dritten Erwachsenen. Ja, und was soll ich sagen? Bei meinem letzten Gesundheitscheck war ich dann auch auf einmal dabei. Und welche Ursachen dafür wahrscheinlich verantwortlich sind, das werde ich im Laufe dieser Episode noch erzählen. Aber erstmal, Alex, müssen wir, glaube ich, ein bisschen sensibilisieren. Denn was ich auch nicht wusste, ganz viele Menschen, ich habe es am eigenen Leib erfahren, wissen überhaupt nicht, dass sie von einem Bluthochdruck betroffen sind.
Ja, Thorsten, super spannendes Thema, denn gerade eben kam ja schon die Zahl, 20 bis 30 Millionen aller Deutschen, also ungefähr jeder Dritte ist davon betroffen und bei den über 60-Jährigen sogar jeder Zweite. Und das, was ja auch das ganze Thema ausmacht und das, was so schwierig ist, sind sehr unspezifische Symptome. Das heißt, ganz viele wissen gar nicht, dass sie daran leiden, haben aber vielleicht schon Symptome, die darauf hinweisen. Und das ist mir eigentlich heute super wichtig, das mal aufzuklären und da mal näher darauf einzugehen, dass vielleicht die einigen von euch da draußen mal sagen, vielleicht sollte ich mir das Thema mal genauer anschauen, wenn ihr nicht schon davon vielleicht betroffen seid.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, man spricht vom stillen Killer. Das klingt jetzt erstmal fies, aber wir werden das ja so ein bisschen aufdröseln im Laufe dieser Episode. Bluthochdruck oder wie es in der Fachmedizin heißt oder wie der Fachbegriff heißt, Hypertonie. Oft symptomlos, du hast es gerade schon gesagt, Alex, und genau das ist ja das Problem, denn daraus entstehen irgendwann halt Gesundheitsprobleme, auf die man so gar nicht vorbereitet ist unter Umständen.
Ja, denn das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dieser Begriff stille Killer klingt natürlich erstmal fies, ne? Das ist klar. Aber es kann halt wirklich dazu führen, dass diese unbehandelte Hypertonie, also dieser Bluthochdruck, wirklich zu Schäden an Herz, Gehirn, Nieren, Blutgefäßen führen kann. Und das sind halt so diese typischen Klassiker. Erstmal kennt man ja sowas wie Gefäßverkalkung, also diese Arteriosklerose, die Durchblutungsstörung verursacht. Dann ein Herzinfarkt bzw. Herzschwäche, also eine Herzinsuffizienz. Denn gerade durch diesen erhöhten Druck muss das Herz stärker arbeiten. Jetzt denkt man erstmal, das wäre ja gut, aber nee, das führt langfristig dazu, dass das Herz auch wirklich geschwächt werden kann. Oder halt auch solche Sachen wie zum Beispiel ein Schlaganfall. Denn dieser dauerhaft hohe Druck kann halt die Gefäße im Gehirn auch nachhaltig schädigen, was halt die Gefahr von Hirnblutung dann nochmal erhöht. Also sind wir mal ganz ehrlich, damit ist langfristig nicht zu spaßen. Wir wollen jetzt den Leuten da draußen nicht super viel Angst machen, aber man muss ja dessen bewusst sein, wenn man sich um das Thema nicht kümmert, dass das langfristig gravierende Konsequenzen haben könnte.
Ja, und man muss sich vor allen Dingen damit anfreunden, dass mit zunehmendem Alter einfach auch gewisse Problemchen kommen können. Auch wenn man sich grundsätzlich gesund fühlt, ist es nun mal in der Natur der Dinge, dass einfach so kleine Baustellen dazukommen können. Ja, aber jetzt vielleicht mal so ein bisschen nochmal Biologieunterricht von vor 30 Jahren. Da hat man mal drüber gesprochen, aber ich glaube, viele erinnern sich vielleicht nicht mehr so richtig dran. Was genau geht denn im Körper vor, damit überhaupt ein Bluthochdruck entstehen kann?
Ja. Um es sich mal einfach vorzustellen, was ist überhaupt Blutdruck? Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber vielleicht ist das erstmal wichtig im Vorhinein zu wissen. Also Blutdruck ist quasi der Druck, mit dem das Blut durch unsere Adern fließt. Wie so ein konstanter Druck kann man sich genauso vorstellen wie bei einem Fahrradreifen oder bei einem Autoreifen, der einfach auch einen gewissen Druck hat. Und unser Herz pumpt halt einfach bei jedem Schlag Blut in den Körper und dabei entsteht halt ein gewisser Druckunterschied. Das heißt, es gibt letztendlich zwei Werte. Es gibt einmal diesen systolischen Wert. Heißt einfach, ich sag's mal, der obere Wert, um es mal einfach auszudrücken. Das ist der Druck, wenn das Herz das Blut in das Gefäß reinpumpt. Und dann gibt's diesen diastolischen Wert, den unteren Wert. Und das ist der Druck, wenn das Herz sich quasi entspannt und wieder mit Blut gerade anfüllt. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, ich habe 120 zu 80 oder wie man das auch ungefähr sagen möchte. Und das wäre dann dieser klassische normale Blutdruck. Und ganz viele kennen vielleicht auch diesen Begriff, wenn dahinter steht dieses MMHG, Thorsten, hast du das schon mal gesehen?
Ja, also es steht auf dem Blutdruckgerät auch drauf, was ich hier zu Hause habe. Wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wofür, ich glaube für irgendwelche Dreharbeiten brauchte ich so ein Blutdruckmessgerät und da stehen auch irgendwie diese ganzen Kürzel oder diese Einheiten drauf.
Genau, aber niemand weiß, was das eigentlich wirklich bedeutet.
Ich habe mich gut drum rumgeredet gerade, ne? Finde ich so.
Ja, du richtiger Fuchs, gleich die Frage zurückgeworfen. Du, da merkt man den Reporterfuchs in dir. Das würde ich jetzt aber von keinem auch verlangen, dass er das weiß, nur dass man es mal verstanden hat, das heißt Millimeter Quecksilber. Denn früher hatte man ja wirklich so eine klassische Anzeige, je nachdem welche Generation ihr seid, von Boomer bis Gen Z oder was auch immer. Es ist quasi einfach nur eine Anzeige, die steigt und früher war da Quecksilber drin und jeder quasi einzelne Punkt, den ich in meinem Blutdruck hätte, also 120, 121, 122, sorgt er dafür, dass ein Millimeter auf dieser Säule nach oben geht. Und das ist einfach nur so ein, ich sag's mal ganz banal, so ein Oldschool-Wert. Und das sorgt dann letztendlich dafür, diesen Blutdruck zu messen. Und man weiß halt schon, und das ist halt wichtig zu wissen, wenn man jetzt sagt, ich habe 120 zu 180, dann haben einige vielleicht 130, dann sagt man, ja, das ist ja auch noch okay. Ja, okay, natürlich ist das grundlegend auch okay. Aber wenn man sich mal so Werte anschaut, wenn ich nur 130 habe anstatt 120, erhöht das das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um ca. 20-30%. Und da muss man sich überlegen, das ist vielleicht gar nicht mehr so okay. Denn wenn ich dafür sorge, dass diese Gefäßwände unter diesem permanenten Stress stehen, also immer dicker werden, unelastischer werden, anfälliger für Risse werden, eher zu Plaque-Einlagerungen neigen, dann muss ich natürlich mir Gedanken darüber machen, wie ich das eventuell verhindern kann.
Also ich war selbst vor ein paar Wochen beim jährlichen Gesundheitscheck und war wirklich überrascht, weil eher so zufällig ist das dann rausgekommen. Da wurde der Blutdruck auch gemessen und ich merkte schon am Blick meines Arztes, ui, also irgendwas ist anders als sonst. Und mein Blutdruck war wirklich krass hoch. Der war irgendwo so zwischen 160 und 170 zu 110. Also gerade auch dieser Unterdruck war massiv hoch. Ich habe dann erst so gesagt, naja, ich bin gerade die Treppe zur Praxis hochgerannt, vielleicht liegt's daran, wir haben nochmal gemessen. Nee, der blieb tatsächlich so hoch. Und mein Arzt hat mich dann eben auch gefragt, hast du denn irgendwas gemerkt so in den letzten Wochen? Ja, ich sag so hin und wieder mal so einen Druck im Kopf, Kopfschmerzen. Also irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so wirklich. Muss dazu allerdings auch sagen, ich hatte ein paar Wochen, die durch extremen Stress geprägt waren, teilweise auch durch eine psychische Belastung, weil so im Familienkreis einiges los war. Und da ist man ja dann auch in Action und man hat einfach viel zu viel Gedanken im Kopf. Und das hat letztendlich wohl dazu geführt. Das heißt so, dieser psychische Stress kann den Blutdruck doch ziemlich hochprügeln, habe ich gelernt.
Ja, definitiv. Und dann hast du halt diese klassischen Stresssymptome, die du ja kennst, die du auch gerade eben schon erwähnt hast, sind vielleicht die Kopfschmerzen, der unruhige Schlaf, ein generelles Unwohlsein, eine gewisse Form von, nennen wir es mal Nervosität oder ähnliches. Und das ist ja erst das Problem, wenn ich das dauerhaft habe. Das heißt, das, was halt wichtig dabei ist, auch zu verstehen, erstmal ist das ja nicht schlimm. Der Körper soll das ja auch machen. Also unser sympathisches Nervensystem, nicht weil es sympathisch ist, sondern wir haben so einen Sympathikus, der dafür sorgt, für diesen Fight-or-Flight-Modus. Also wenn ich Stress habe, kommen Stresshormone wie Adrenalin, wie Cortisol und die sorgen natürlich dafür, den Puls zu erhöhen, die Gefäße zu verengen, den Blutdruck zu steigern. Einfach, weil der Körper das in dem Moment braucht. Also wenn ich in eine Form von Ausnahmesituation komme, muss der Körper darauf vorbereitet werden. Das ist ja auch gut, weil sonst ganz ehrlich, dann könnte ich mich gar nicht körperlich aktivieren. Das wäre auch echt schlecht. Und es ist auch normal, wenn unter körperlicher Aktivität der Blutdruck ein bisschen steigt. Also deshalb wäre das auch vollkommen okay, wenn du mal 5 Treppenstufen steigst und der geht von 120 auf 130, 140 hoch. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieser psychosoziale Stress, so nenne ich ihn mal zusammengefasst, sorgt halt wirklich dafür, dass das Risiko von Herzinfarkten extrem steigt. Ist ja nicht umsonst so, ist eine lustige Statistik, aber sie stimmt leider. 40% aller Herzinfarkte passieren Montagvormittag bei der arbeitenden Bevölkerung. Und es kommt ja nicht von irgendwoher. Die hatten ein entspanntes Wochenende, ich komme montags ins Büro und bin gestresst, weil ich 15 Telefonate habe, 15.000 schlimme Nachrichten oder was auch immer für E-Mails. Und das ist natürlich ganz wichtig, dann diesen Stress auch wieder loszuwerden.
Also bei mir haben wir es tatsächlich so gemacht, um diese akute Phase des Bluthochdrucks wieder relativ schnell zu schwächen, sag ich mal, habe ich dann Tabletten bekommen. Zwar nur eine halbe Blutdrucktablette, aber die jetzt tatsächlich auch über mehrere Wochen, bis wieder alles dann im normalen Bereich ist, ist es zum Glück auch sehr schnell gewesen. Jetzt ist mein Ziel aber zu sagen, ich möchte ja nicht dauerhaft Tabletten nehmen. Also ich möchte ja einfach dadurch, dass ich selber gucke, wie kann ich mich entspannen, durch Ernährung, durch gewisse Reglements. Also ich habe zum Beispiel keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe die Süßigkeiten weggelassen und habe versucht, mich auch mehr zu bewegen, also moderate Bewegung. Und das ist eigentlich so das Ziel, wo man hinkommen kann. Das heißt, wie schätzt du das ein? Ist man denn grundsätzlich schon selbst auch in der Lage, ohne Medikamente so viel zu tun, dass man den wieder in ein normales Level bringt, in den grünen Bereich?
Ja, absolut. Also ganz einfache Methoden wie so Entspannungstechniken oder ähnliche Sachen sind da einfach super effektiv. Also man hat das auch schon ausgetestet. Es gibt so ganz viele auch verschiedene Formen von Methoden. Es gibt zum Beispiel diese MBSR-Methode. Das ist eine Abkürzung für Mindfulness-Based Stress Reduction. Ist einfach eine Methode, die ganz oft in Kliniken auch angewendet wird, auch in Stresskliniken, wo es halt darum auch wirklich geht, mit Leuten, die sehr, sehr viel ja auf einem ganz hohen Level probieren zu performen, auch wieder runterzubringen. Und durch einfache Methoden, ob das nun jetzt für den einen Meditation ist, für den anderen Atemtechniken, progressive Muskelentspannung, kannst du diesen systolischen Blutdruck schon um 10, 12, 15 Punkte sozusagen senken. Und wenn ich bei 130, 135 bin, also in so einem normalen, leicht erhöhten Blutdruckbereich, und kann den nur durch Entspannungstechniken so weit runterkriegen, ist das super gut. Und ich bin ja zum Beispiel ein riesengroßer Freund von dieser Box-Breathing-Methode, Thorsten. Kannst du dich an die noch erinnern? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ein bisschen. Ja. Ich glaube, das kommt irgendwo aus dem Militärischen. Ne? Also eine bestimmte Atemtechnik, die dann im Grunde einen wieder richtig schön down to earth bringt, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Das ist eine der einfachsten Methoden. Das heißt Box-Breathing, also man stellt sich jetzt quasi so eine Box vor. Das heißt, man stellt sich wie so eine Art Quadrat vor und man atmet einfach nur 4 Sekunden ein, hält dann 4 Sekunden die Luft sozusagen im eingeatmeten Zustand an, atmet 4 Sekunden langsam aus und hält dann wieder 4 Sekunden die Luft an. Und das kann man immer mal wieder machen. Also gerade zwischendurch im Alltag mal 5 Minuten das Ganze einzubauen, dann abends vorm Einschlafen auch eine super Methode. Also das sind so ganz einfache Sachen, die man immer mal wieder machen kann, gerade wenn man vielleicht Akutstress hat. Oder einfach auch als kleines Ritual einzufügen, dass man sagt, komm, nach dem Meeting, nach der und der Besprechung, was auch immer ihr so im Alltag für Situationen habt, die euch vielleicht ein bisschen nach oben pushen, sowas proaktiv mal zu tun, das kann schon ganz viel helfen.
Jetzt haben viele Menschen auch so ein bisschen mit Kopfschmerzen zu tun, weil eben durch den erhöhten Blutdruck eben auch Druck auf dem Schädel ist, ganz klar. Jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister, was Bewegung und Sport angeht. Das heißt, wenn ich einfach schon so eine Brummbirne habe, macht es ja wahrscheinlich keinen Sinn, bei 20, 25 Grad jetzt irgendwie noch zu joggen.
Ja, also ich glaube, viele von euch da draußen, wenn ihr sich jetzt so einen klassischen Pumper im Fitnessstudio vorstellt, der mit knallrotem Kopf da auf der Maschine liegt oder dann Bankdrücken macht und die Pressatmung da raushaut. Gut, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, dass das den Blutdruck künstlich nach oben ballert. Also das ist logisch. Natürlich geht der beim Sport immer ein bisschen nach oben, aber es geht ja um den Langzeiteffekt. Und deshalb ist erstmal wichtig zu wissen, wenn ich akuten Bluthochdruck habe und vielleicht schon Kopfschmerzen habe, Schwindelgefühl oder ähnliches, dann sollte ich natürlich erstmal pausieren, das Ganze abchecken lassen und den Blutdruck auch vielleicht zur Not, wenn es sein muss, medikamentös einstellen, aber vielleicht je nach Höhe kann ich den ja auch auf normalen Wege nach unten drosseln. Aber, und das ist das Wichtige, was man weiß, wenn du jetzt nicht sagst, ich mache jetzt den krassesten Sport ever, sondern du machst einen moderaten Sport, kannst du damit gar nichts falsch machen. Das muss nämlich auch gar kein Hochleistungssport sein, eine ganz moderate, regelmäßige Bewegung. Ob das jetzt nun Radfahren ist, Schwimmen, Yoga, selbst spazieren gehen. Also man hat das Ganze schon durch Studien auch belegt, selbst 4-5 Mal die Woche 20 bis 30 Minuten spazieren gehen, sorgt dafür, den oberen Wert um 10 Punkte zu senken. Also nur das, ich muss nur 4-5 Mal die Woche 20, 30 Minuten spazieren gehen, das sorgt schon dafür, aus einem eventuell, ich will es noch nicht Blutdruckpatient nennen, weil das jetzt ein bisschen hochgegriffen, wenn der mal 10, 15 Punkte zu hoch ist, aber das schon automatisch zu senken. Also ich bin ja selten, du weißt Thorsten, wie ich drauf bin, ein Freund von Unterlastung sozusagen. Aber hier ist es wirklich mal angebracht. Also mit ganz moderatem Ausdauertraining kann ich da locker 7, 8, 9, 10 Punkte nach unten das Ganze senken. Und das ist ja super für so wenig Aufwand.
Ich habe es selbst getestet mit dem Spazierengehen und es ist tatsächlich so, ich habe dann vorher gemessen, danach gemessen. Also man sieht eigentlich einen unmittelbaren Effekt und das ist schon mal echt gut. Jetzt erinnere ich mich auch noch daran, als ich dir das damals erzählt hatte vor ein paar Wochen, da hast du gesagt, mein Freund, dehnen, denk ans Dehnen, denn Dehnen soll extrem gut helfen, um eben auch langfristig den Blutdruck zu senken. Eigentlich logisch, weil wenn ich so alles schön lang ziehe und dehne, kann das Blut besser fließen, würde ich jetzt mal schließen.
Ja, letztendlich ist es auch so, weil viele denken vielleicht erstmal unlogisch in Anführungsstrichen und denken, ja, aber ich dehne ja meine Muskeln, nicht meine Gefäße oder was auch immer, die werden ja nicht elastischer sozusagen. Aber, und das ist wirklich super interessant, dehnen verbessert wirklich die Gefäßelastizität und die Blutzirkulation. Denn du hast ja immer einen gewissen Tonus, also eine Spannung innerhalb der Muskulatur. Wenn ich schaffe, die zu reduzieren, wirkt sich das auch wirklich positiv auf den Blutdruck am Ende des Tages aus. Und das können selbst ganz moderate Sachen sein, also selbst so klassisches statisches Dehnen. Das müssen jetzt nicht super tolle Yoga-Flows sein, die du da durcharbeitest. Hat man schon die Studie noch ausprobiert? Täglich sich eine kleine Runde zu dehnen, nach 5-6 Wochen geht der Wert um 8 bis 12 Punkte runter. Also das ist Wahnsinn. Und das war ungefähr derselbe Effekt, den du hattest, als würdest du regelmäßig spazieren gehen. Und die Leute haben sich 10 Minuten gedehnt. Also, das war wirklich nichts Wildes, was man dafür machen muss. Und wenn man jetzt sich jetzt überlegt, man würde vielleicht mehrere Sachen kombinieren, was man für einen krassen Effekt haben kann, durch ein bisschen spazieren gehen und sich ab und zu mal ein bisschen dehnen, das finde ich schon beeindruckend im Vergleich zu Medikamenten, auf die man dann vielleicht entweder sogar verzichten kann als Blutdruckpatient oder sie vielleicht reduzieren kann, denn das wäre mir ja auch ein großes Anliegen.
Jetzt ist es ja immer ganz spannend, was so Gesundheitsstudien über die Jahrzehnte mit sich bringen. Ich kann mich noch erinnern, so die Generation meiner Oma mit Bluthochdruck hat zum Beispiel gesagt, um Gottes Willen bloß keinen Kaffee trinken beim Bluthochdruck. Heute völlig entspannt, auch mit einer Hypertonie darf man sein Tässchen Kaffee trinken oder zwei auch morgens, da sagen die Ärzte überhaupt kein Problem. Also wie kommt es zu diesem Sinneswandel oder was haben diese Gesundheitsstudien letztendlich da herausgefunden?
Also erstmal dieser Punkt Kaffee. Früher dachte man wirklich, dass Koffein langfristig den Blutdruck erhöht. Heute wissen wir aber, dass es eher nur ein kurzfristiger Aspekt und meistens auch nur so 5 bis 10 Punkte geht das Ganze nach oben. Und das ist auch eher bei Menschen, die das nicht regelmäßig konsumieren. Und langfristige Studien haben auch bewiesen, dass das keinen extrem blutdrucksteigenden Effekt hat. Also bei einem moderaten Konsum. Ne? Also wir reden jetzt von so 2, 3 Tassen am Tag. Damit kann ich relativ entspannt leben. Und ansonsten gibt es wirklich viele Aspekte, die auf ein, sagen wir es mal, Guthabenkonto einzahlen. Also ganz einfache Rechenmethoden, um die mal so ein bisschen in den Raum zu schmeißen. Pro Kilogramm, was du an Gewicht verlierst, wenn du übergewichtig bist, sinkt der Blutdruck um ca. 1 bis 2 Punkte. Also habe ich 10 Kilo Übergewicht, habe ich 10 Kilo abgenommen, sind 10, 12 Punkte automatisch weg. Verzichtest du auf Alkohol, 5 bis 6 Punkte weg. Reduzierst du deinen Zucker, gerade so Softdrinks und ähnliches, 4 bis 5 Punkte weg. Also, wenn man das mal zusammenrechnet, das klingt jetzt komisch, man kann nicht alles automatisch so aufsummieren, so einfach geht's leider nicht in der Medizin, aber viele Effekte kann ich halt erzeugen durch viele einfache Änderungen. Und nehme ich hier 2, 3 Kilo ab, verzichte ich ein bisschen auf Alkohol, reduziere ich vielleicht ein bisschen meinen Salz- und Zuckerkonsum, ne? Wenn ich viele Punkte miteinander kombiniere, kann ich vielleicht aus dem Typen, der bei 130, 135 liegt, wieder den Typen machen, der bei 120 liegt und ich habe nicht ein einziges Medikament genommen. Und deshalb gibt es da wirklich viele kleine, einfache Sachen, die man da relativ schnell umsetzen kann.
Wenn Betroffene zum Beispiel eine Ernährungsumstellung machen und, wie du sagst, auf Salz verzichten, die Süßigkeiten weglassen, den Alkohol, also da auch sehr diszipliniert leben, kann man da ungefähr sagen, wie lange das denn dauert, bis das greift? Also bis man wirklich so die ersten Erfolge sieht und wirklich ein paar Punkte weniger auf dem Tacho hat?
2 bis 3 Wochen.
Wahnsinn.
Also man sieht wirklich, man hat schon ganz viele Studien dazu gemacht zu diesem Thema, dass man so signifikante Verbesserungen natürlich nach circa 2 Monaten ungefähr hat, aber man hat schon gesehen, dass die ersten messbaren Effekte nach circa 2 bis 3 Wochen entstehen. Gerade wenn ich natürlich mehrere Sachen kombiniere, wäre das optimal, was Ernährung angeht, Bewegung, Stressabbau. Aber wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Dash-Diät. Und das ist nämlich eine, die sich explizit mit dem Thema Blutdruck beschäftigt und die auch ganz oft von Ärzten empfohlen wird und die ich auch immer noch dazu gut empfehlen kann, wo es extra nochmal um diese Hinweise geht. Und die packen wir euch auch sehr gerne nochmal in unsere Shownotes mit rein. Und die hat schon nach 2 Wochen gezeigt, dass der Wert um 5 bis 6 Punkte nach unten gefallen ist. Also im Schnitt ist das schon wirklich sehr, sehr gut, wenn man so schnell so viel erreichen kann. Und deshalb muss das nicht Jahre dauern. Da kann ich schon nach Wochen beziehungsweise ein paar Monaten Effekt haben.
Ganz spannende Frage habe ich mir noch rausgesucht, so in Vorbereitung auf die heutige Folge, weil Bluthochdruck habe ich so, ja, als junger Mensch meistens mit Menschen, klar, mit älteren Menschen verbunden, aber auch mit Menschen, die ein bisschen übergewichtig waren. Oder habe natürlich auch gelesen, dass viele schlanke Menschen Probleme mit Bluthochdruck haben. Aber ich glaube, das ist nicht so in allen Köpfen präsent, dass schlanke Menschen genauso betroffen sein können von einer Hypertonie.
Ja, viele rechnen das immer so einem klassischen Übergewicht zu, aber auch schlanke Menschen können sich schlecht ernähren und Stress haben, um es mal ganz einfach zu sagen. Also das heißt, wenn ich zu viel Stress habe, haben wir gerade eben erörtert, wenn ich zu viel Salz meinem Körper zufüge, zu wenig Kalium, ne, weil Natrium, Kalium ist in so einer Wechselwirkung, also das Salz, was in der Zelle drin ist, muss auch wieder raus durch Kalium. Ich davon viel zu wenig esse, also nahezu gar kein Obst und Gemüse meinem Körper zuführe, habe ich damit auch ein Problem. Wenn ich absoluten Bewegungsmangel habe und der klassische Stubenhocker bin oder natürlich auch sonstige Ursachen. Es gibt auch Nierenerkrankungen oder genetische Veranlagungen. Das ist jetzt aber eher so, naja, ein kleiner Bereich, den wir mal so ein bisschen außen vor haben wollen, weil der ist jetzt nicht wirklich typisch. Aber theoretisch kann jeder sich selber einen Bluthochdruck organisieren. Dafür muss ich nicht unbedingt übergewichtig sein.
Der Supermarkt lockt mit vielen Kalorie fallen und mit vielen Fertigprodukten, die total übersalzen sind, was natürlich totales Gift ist. Vielleicht noch so ein praktischer Tipp vor unseren 5 Tipps. Was sind so die schlimmsten Bluthochdruckfallen im Supermarktregal? Ich glaube, da gibt es einige, die man da unbedingt mal hervorheben muss.
Ja, worauf ich auf jeden Fall achten würde. Salz kam ja schon gerade mit ins Spiel rein, ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn der ist ganz wichtig. Denn Salz ist ja letztendlich nur Natrium, das im Körper aber Wasser bindet. Und dadurch steigt das Blutvolumen und das zusätzliche Volumen erhöht halt den Druck auf die Gefäßwände. Und es kann ja zusätzlich noch dazu führen, dass diese Flexibilität unserer Blutgefäße verringert wird, sodass sie sich quasi schlechter weiten können. Und dadurch erhöhe ich quasi nochmal künstlich den Druck. Und man sollte ja nur so 5-6 Gramm am Tag zu sich nehmen. Und wenn man sich dann mal überlegt, was so Fertiggerichte oft haben, also die Pizza, haben wir schon mal drüber gesprochen in so ein paar Folgen, dass die gleich schon bei 7 Gramm liegt und man sich denkt, okay, da reicht jetzt eine Mahlzeit schon komplett aus. Dann so Chips, Salzstangen, auch Tütensuppen zum Beispiel, damit da irgendwie Geschmack reinkommt, wird da ganz oft sehr viel Salz reingeballert. Dann auch sehr viel bei Wurstwaren und solchen Geschichten. Schinken haben auch oft so 5-6 Gramm auf 100 Gramm, muss man auch sagen. Dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, bei sehr hohem Zuckerkonsum, weil auch da denken viele, hä, was hat denn das damit zu tun? Aber viel Zucker automatisch, irgendwann Insulinresistenz, Blutdruck wird verschlechtert. Klingt erstmal komisch, ist ein bisschen komplizierter im Körper, aber vertraut mir, es ist leider so. Deshalb sind das so Punkte, auf die würde ich auf jeden Fall achten. Und natürlich dann im Gegenzug durch genügend Kalium, also durch genügend Obst und Gemüse das Ganze wieder auszugleichen, weil das sorgt halt dafür, wenn ich mal zu viel Salz im Körper habe, das auch dementsprechend ein bisschen wieder runter zu regulieren.
Bluthochdruck vermeiden oder, wenn er einmal da ist, möglichst natürlich und zügig wieder runterbringen. Das ist das Ziel, was wir verfolgen und wir haben euch in dieser Folge schon einige gute Hinweise gegeben. Also einmal, worauf ihr achten solltet, also wie ihr auch Symptome ernst nehmen könnt und was ihr gegebenenfalls dagegen unternehmen könnt. Und damit jetzt alles nochmal schön im Hinterköpfchen hängen bleibt, sind hier unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, nicht nur aus meiner Passion als Personal Trainer raus, sondern ganz entscheidend, jeden Tag bewegen. Wenn ihr es schafft, euch jeden Tag, würde ich mich am meisten darüber freuen, 20-30 Minuten zu bewegen. Und wenn es nur spazieren gehen wäre, das reicht komplett für den Anfang aus, um eurem Blutdruck schon etwas extrem Gutes zu tun. Tipp Nummer 2, auf Salz achten. Das heißt maximal so ein Teelöffel pro Tag, das wären so diese 5-6 Gramm. Bitte gerne mal, wenn ihr vielleicht häufiger mal ins Regal greift, gerade bei Fertiggerichten, mal umdrehen und schauen, hey, auf was für einen Salzkonsum ihr am Tag kommt, denn das wird langfristig dazu führen, leider euren Blutdruck unnötig zu erhöhen. Tipp Nummer 3, was mache ich denn jetzt dagegen? Bitte Gemüse und Obst, weil das bringt ganz viel gesundes Kalium in unseren Körper. Und darauf halt zu achten, dass ich im Gegenzug auf diese verarbeiteten Lebensmittel wie Wurst und ähnliches verzichte, denn da ist leider auch oft ganz viel Salz drin. Und deshalb als kleinen Tipp, die Dash-Diät, packen wir euch in die Shownotes mal mit rein, unbedingt mal anhören, da geht es dann nochmal genauer um die Ernährung, worauf man da genau achten sollte. Tipp Nummer 3, Kaffeekonsum. Im moderaten Maße kein Problem. Das ist jetzt nicht der Freifahrtschein für die 3 Kannen am Tag, aber 2 bis 3 Tassen am Tag kann ich entspannt mitleben. Gerade wenn man so einen Tag verteilt trinkt und vielleicht nicht gleich morgens, kann ich damit entspannt umgehen, gerade wenn ihr noch genügend Wasser dazu trinkt. Und der letzte Tipp, Stressabbau. Ich weiß, das ist schwer und nicht jeder von euch da draußen wird jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren am Tag und Yoga machen und noch Atemübungen und noch progressive Muskelentspannung. Aber baut es mal ein, vielleicht 3-mal am Tag, 3 bis 4 Minuten Box Breathing. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden anhalten. Probiert's mal aus, es ist ein Gamechanger für eine maximale Entspannung.
Ja, und Alex hat die Dash-Diät gerade schon angesprochen. Eine unserer ersten Folgen, nämlich Folge Nummer 14. Das heißt, ihr könnt jetzt mal ins Jahr 2020 zurückscrollen, dem Geburtsjahr von Gesund gefragt. Ein Thema, das damals unfassbar gut angekommen ist und sensationelle Downloadzahlen hatte. Also von daher ein Thema, das immer noch sehr aktuell ist. Hört mal rein. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten neuen Folge wieder dabei seid. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.